Auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. In den letzten, jetzt denn dann doch schon fast 2 Jahren, sind wir in Gesellschaft, aber auch als Christen in Gemeinden ziemlich herausgefordert worden. Je länger wir mit dem Virus und mit den damit verbundenen Maßnahmen konfrontiert werden, umso mehr fordert es uns als Gesellschaft und als Menschen heraus. Wie stehen wir beispielsweise zu den Maßnahmen unserer Regierung? Sind wir mit allem einverstanden? Vertrauen wir darauf, dass Sie zusammen mit Ihren Experten wissen, was Sie tun? Oder misstrauen wir grundsätzlich und zweifeln jegliche Kompetenz? Dort Bern, dort Obertsbern, zweifeln wir sie grundsätzlich mal an. Gehen wir davon aus, dass die da oben in die eigene Tasche wirtschaften, eigene Interessen verfolgen? Und wenn wir nicht mit ihnen einverstanden sind, was tun wir dann? Machen wir da einfach nur Fuß im Sack und regen uns da zu Hause auf und hauen auf den Tisch? Oder schreiben wir Briefe an die Parlamentarier? Schreiben wir vielleicht Leserbriefe in den Zeitungen? Oder legen wir die Hände in den Schoß? Oh, was nützt der Show? Die machen eh, was sie wollen. Oder auch, wie stehen wir gegenüber unseren Mitmenschen generell in der Schweiz, wenn sie gerade so jetzt auch nach der Abstimmung, die zur Ehe für alle gewesen ist, ziehen wir uns aus den gesellschaftlichen Diskussionen zurück, aus diesen Brennpunkten, oder stellen wir uns der Herausforderung in Begegnung mit Menschen? Stellen wir uns der Herausforderung, dass wir eine andere Perspektive von Lebensgestaltung haben, wie die meisten Menschen dieser Welt? Wie begegne ich meinen Mitmenschen gerade dann, wenn ich eine andere Meinung habe wie sie? Petrus hat uns in seinem ersten Brief ein paar Hausaufgaben mitgegeben, die uns aufzeigen, wie unser Verhalten heute aussehen kann. Ich sollte die Folie haben, bitte. Und lese uns aus dem ersten Kapitel 2, die Verse 11 bis 17. Liebe Brüder, und ich nehme auch die Schwester mit ein, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das, hast du es wieder bis zurück? Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien. Und nicht, als hättet ihr jetzt die Freiheit zum Denkmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Beim Lesen von dem Text sind mir so ein paar Fragen durch den Kopf gegangen, auf die ich gerne mit euch eingehen will weiter. Ich sage gleich, ich bin mit den Fragen nicht fertig. Sie sollen vielleicht mir und auch euch so eine Art Ansporn sein, Denkanstoß, den wir mitnehmen dürfen in die nächste Woche. Das Erste, hilft mein Lebenswandel? Oder auch, was ist Gutes? Dann ist natürlich auch die Frage, bin ich als Christ frei oder bin ich ein Sklave? Und zu guter Letzt, was passiert, wenn eine Unterordnung der Regierung gegen die Bibel in zentralen Punkten widerspricht? Petrus fordert uns in Vers 12 auf, ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden zu führen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, indem ihr euer Leben unter den Heiden gut führt. Gemeint ist, wie ich mich im Alltag, im Kontakt mit meinen normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Mitmenschen verhalte. Das Leben, das wir in der Woche führen, sollte das Gleiche sein, das wir hier am Sonntag in der Gemeinde führen. Wenn wir miteinander Predigt hören, wenn wir Gott loben, das sollte das gleiche Leben sein, das wir in der Woche führen. Denn die Menschen um uns herum, diese Heiden, beobachten uns ganz genau. Und das ist eine große Verantwortung, die wir tragen. Wenn wir uns auf der einen Seite als Christen bezeichnen, aber auf der anderen Seite auch im Umgang untereinander alles andere als christlich miteinander reden, vielleicht sogar hintenrum, falsch, dann sehen das andere Menschen. Und so können wir niemanden für Christus gewinnen. Mir ist das sehr deutlich geworden letzte Woche. Wir haben im Ziehstiegstreff eine Besucherin, die sehr gut beobachtet. Und ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, weil wir waren so ein bisschen im Gespräch und kamen dann auch auf die Gemeinde zu sprechen, wo ich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, hey, pass auf, wie wir miteinander reden. Es war jetzt noch nicht das klassische Lästern, aber doch, dass man gemerkt hat, die Frau beobachtet. Wir sollten aufpassen, wie wir über unsere Geschwister in der Gemeinde oder auch in anderen Gemeinden reden. Unsere Mitmenschen, ich sagte es, beobachten uns. Die Bibel lesen sie in den meisten Fällen nicht mehr. Früher gab es noch Sonntagsschule, wo noch biblische Geschichten erzählt wurden und gelesen wurden, und heute nicht mehr. In der Schule darf man in den meisten Fällen nicht mehr biblische Geschichten erzählen und die wenigsten Kinder gehen noch in eine Sonntagsschule. Woher also, frage ich euch oder frage ich auch mich, woher sollten sie die Bibel kennen, wenn nicht durch deinen und meinen Lebenswandel? Ich habe vor vielen Jahren auf einem Seminar einen Satz gelernt, ich habe ihn hier auch schon öfter zitiert: Was du bist, redet lauter als das, was du sagst. So wie wir unterwegs sind, das redet. Und das ist manchmal lauter als das, was wir sagen. Und eine andere Geschichte, die hat mich nachdenklich gemacht. Ich denke, Mahatma Gandhi ist allen ein Begriff. Der indische Premier und Friedensnobelpreisträger. Er hat einmal in einem Gespräch mit einem authentischen Christen und Missionar, wo er unterwegs gewesen ist, dem hat er gesagt, wenn ich sie früher gekannt hätte, wäre ich Christ geworden. Wenn ich sie früher gekannt hätte, wäre ich Christ geworden. An einer anderen Stelle wurde auch wieder Gandhi von einer Gruppe christlicher Missionare gefragt, was sie denn tun müssten, damit die Hindus die Bergpredigt annehmen. Und er gab ihnen zur Antwort, denken Sie an das Geheimnis der Rose. Jeder Mensch liebt die Rose, weil sie duftet. Also duften Sie, meine Herren. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit der Bibel die Wahrheit, die einzige Wahrheit in den Händen halten, die zum ewigen Leben führt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Mitmenschen von dieser Wahrheit zu unterrichten, zu überzeugen, wenn man das so sagen kann. Aber auf jeden Fall ist es unsere Aufgabe, diese Wahrheit an sie weiterzugeben. Aber das kann nur funktionieren, wenn das, was wir sagen, mit dem übereinstimmt, was wir leben. Es kann nur funktionieren, wenn wir uns hier in der Gemeinde oder auch sonst, wenn wir einander begegnen, mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Hochachtung begegnen. und auch unseren Nachbarn, unseren Freunden und unseren Arbeitskollegen genau mit der Liebe begegnen, mit der Jesus uns begegnet ist. Und wenn wir unsere Mitmenschen so annehmen, wie wir sind, wir müssen in unserer Umgebung eben duften. Und wir sollen Gutes tun. Aber was ist Gutes? Einfach die Menschen verwöhnen, ihnen jegliche Dienste oder was weiß ich abnehmen? Petrus schreibt im 1. Petrus 3 ab Vers 8: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet, dass das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Bisschen später, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Petrus fordert uns auf, ein rechtschaffendes Leben zu führen. Und in dem Text, dass wir unseren Mitmenschen helfen sollen, dass wir mit ihnen unterwegs sind, wo sie Hilfe bedürfen. Aber vielleicht auch, dass wir einander einmal zurechtweisen, wenn wir den rechten Weg verlassen. Die Frage ist einfach, welche Worte gebrauche ich? Wie begegnen wir uns miteinander, wenn wir einmal nicht das Richtige tun? Es gibt Menschen, die uns vorwerfen, in dem Moment, wenn wir uns bekehren, wenn ich das Wort brauche, dass wir uns an Jesus Christus ketten und sein Sklave sind. Bin ich als Christ jetzt denn nicht mehr der Sklave der Welt, sondern ein Sklave Gottes? Jesus selber oder der Heilige Geist kommt, um uns zu befreien, dass wir diese Zwänge, die in dieser Welt herrschen, nicht mehr tun müssen. Und jetzt ein Leben aus dem Heiligen Geist befreit uns zu guten Werken. Wir dürfen Gutes tun, weil Jesus uns befreit hat aus unserem alten Leben und den Zwängen. Das Problem, was wir einfach in der Welt immer wieder haben, ist, dass der Teufel sehr gut weiß, uns zu beschäftigen. Er weiß, wo unsere Schwachpunkte sind. Er weiß, wo es uns niederzieht und er versucht uns da immer wieder zu packen, runterzureißen, zu beschäftigen, damit wir eben nicht befreit sind, um Jesus nachzufolgen. Wir dürfen uns immer wieder auf Jesus Christus berufen, auf das, was er am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. Und das dürfen wir dem Teufel entgegenhalten und sagen, du hast kein Anrecht mehr. Ich darf frei zur Ehre Gottes leben. Nun ist es heute, oder gibt es auch Christen, die sagen, dass Regeln gegen die Obrigkeit, also die Regeln der Obrigkeit unserer Regierung gegen die Bibel sprechen. Das ist eine Riesendiskussion in der Pandemie. Nach meinem Verständnis, wie ich auch Verordnungen lese, ist keine der bisherigen Verordnungen, die uns daran hindert, als Christ in dieser Welt unterwegs zu sein. Wir dürfen Gottesdienste feiern. Wir dürfen sogar in größeren Gruppen zusammenkommen wie der Rest der Gesellschaft. Wir sind privilegiert in diesem Land. Aber wir dürfen unsere Obrigkeit beobachten und auch für sie beten. Paulus sagt im Römer 13, ab Vers 1, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Gott selber hat unsere Regierung eingesetzt. Wir sind uns einig, die meisten Regierungen wissen das nicht mehr, dass sie von Gott eingesetzt sind. Und sie fragen auch nicht mehr danach. Aber trotzdem ist es Gott, der diese Ordnung hergestellt und eingesetzt hat. Unsere Aufgabe ist es, ich sagte es, zu beten. Paulus schreibt an Timotheus im 1. Timotheus 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Wir sind aufgefordert, für unsere Regierung zu beten. Fürbitte zu tun. Uns einzusetzen. Natürlich auch mal zu sagen, vielleicht in einem Leserbrief oder wenn wir irgendwelche Parlamentarier, die vielleicht für die Region zuständig sind, auch anschreiben, wie wir Dinge sehen. Aber wir haben einen Auftrag. Das Gebet, aber auch, und ich finde, ich habe vor einigen Jahren das Bild gefunden, das möchte ich euch gerne so zum Schluss zeigen. Petrus fasst in Vers 15 zusammen, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den Unwissenden und Törichten das Maul stopft. Wenn wir den Menschen, die Jesus nicht kennen oder die nicht nach ihm fragen, wenn wir ihnen mit Liebe begegnen, wenn wir ihnen mit guten Taten begegnen, dann ist ihr Mund gefüllt und dann können sie gar nicht gegen Gott oder über uns lästern. Wie bin ich als Christ unterwegs? Wie begegne ich meinen Mitchristen? Wie begegne ich meinen Mitmenschen, meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen, meinen Freunden? Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, du bist die Liebe. Und du bist uns mit deiner grenzenlosen, unendlichen Liebe begegnet. Eine Liebe, die sich selbst hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz. Hilf du uns, Jesus, dass wir unseren Mitmenschen, auch denen, die dich und uns lästern, so begegnen, wie du uns begegnet bist. Hilf du uns, dass wir uns dem immer wieder erinnern. Denn das ist dein Wille. Es ist dein Wille, dass wir mit guten Taten den Unwissenden und Törichten das Maul stopfen. Segne uns und gebrauche uns dazu. Amen.